Also meine Fahrschule ist schon ein bisschen länger her, aber ich meine mich zu erinnern, dass man dann erstmal beigebracht bekommt, wie man richtig in ein Auto einsteigt und wie man in diesem Auto richtig sitzt. Und dann fummelt man da irgendwie 12 Minuten lang rum, den Sitz richtig einzustellen und alle möglichen Spiegel einzustellen, den ganzen Mist. Also wie verbrenne ich meine ersten 20 Euro bei der Führerschein, bei der Fahrschule? Das ist immer dieses richtig Sitzen. Und ein Teil davon ist, dass man sich den Rückspiegel ordentlich einstellt, damit man weiß, was hinter einem stattfindet, weil das für den weiteren Fahrtverlauf durchaus manchmal ganz hilfreich sein kann, wenn man weiß, was man gerade überfahren hat oder dass man weiß, wenn von hinten Blaulicht kommt. Ich habe mal eine Situation gehabt, bisschen surreal, wie das so ist. Wir fahren Auto und auf einmal sehe ich es in meinem Rückspiegel irgendwie komisch blitzen. Also komisches. Und fuhr dann langsamer, bisschen rechts ran, zurückgeholt. Irgendwas war komisch. Also irgendwie so eine Augenwinkelgeschichte. Und tatsächlich war es wohl so, dass eine Frau hinter mir von der Straße runtergeschossen war. Die war so einen Meter höher als die Felder. Hat so einen Baum niedergemäht. Also war schon Baum irgendwie so. Also glücklicherweise hat sie den geknickt, sonst wäre es, glaube ich, nicht so schön geworden. Und da ist sie im Feld gelandet. Und was ich gesehen habe, ist eben, wie dieser Baum auf einmal sozusagen aus meinem Gesichtsfeld verschwand. So, ne? Das war ganz gut, dass ich das mitgekriegt habe. Es hat ein paar Minuten gedauert, bis der nächste an dieser Unfallstelle war. Das war, glaube ich, für die Frau ganz hilfreich. So ein Rückspiegel ist manchmal ganz hilfreich. In unserem Leben ist der Rückspiegel wesentlich wichtiger als beim Autofahren. Also einige von uns wissen gar nicht, was ein Rückspiegel ist, weil sie grundsätzlich, ne, ab einer gewissen Geschwindigkeit ist das alles nicht mehr so wichtig. Manche Leute meinen, dass man so auch leben kann. Also dass es völlig egal ist, was gestern war und vorgestern war und vorgestern war. Ich bin, wer ich heute sein will und los geht's und irgendwie so. Alle drumherum wissen, dass das nicht stimmt und die meisten von uns wissen auch, dass das für uns so nicht stimmt. Und wenn Martin gesagt hat, wir gucken jetzt zurück aufs letzte Jahr, also wie gehen wir nochmal mit dem um, was gewesen ist, dann ist das eine Überschrift, mit der man das betrachten kann, aber wer will, kann das, was ich jetzt hier mit uns mache, auch auf mehr beziehen, auf sein Leben, auf welchen Rückblick auch immer. Ich möchte euch mit reinnehmen in die Geschichte von Josef. Es gibt in der Bibel ein paar sehr ausführlich erzählte Lebensgeschichten. Eine davon ist die von Josef. Und Josef ist irgendwie ein ganz interessanter Typ, weil er, der hatte als alter Mann bestimmt eine Menge zu erzählen. Wir wissen von zwei Söhnen von Josef und ich stelle mir manchmal Josef als alten Kerl vor, ist wichtig, weil in den meisten illustrierten Bibeln und Kinderbibeln, und ich habe ein paar Kinder großgezogen, also ich kenne Illustrationen immer aus diesem Kinderbibelkontext, ist Josef immer so jung. Ja, man stellt sich Josef immer so, weil die meisten Geschichten, die hier drin sind, ist Josef irgendwie noch ein junger Kerl. Aber das, was ich jetzt gleich mit euch mache, den Text, den wir uns angucken, da ist Josef schon richtig alt. Also ich stelle mir vor, wie der also mit seinen beiden Kindern da sitzt und dann später sind die auch richtig schon erwachsene Leute. Das merkt man in dem, was erzählt wird. Er lebt sie noch als alter Mann. Und das, was wir jetzt gleich hören werden, das sind fast schon sowas wie seine letzten Worte. Josef war von 12 Söhnen von Jakob bzw. Israel. Der hat zwei Namen in der Bibel. Der gute Mann war einer von den 12 Söhnen, einer von 13 Kindern. Jakob Israel hatte eine Tochter. Diese 13 Kinder haben eine bewegte Geschichte und vielleicht die bewegteste Geschichte davon ist eben die von Josef selber. Josef war der Zweitjüngste und ist Papas Liebling gewesen. Das anders zu formulieren, ist irgendwie schwierig. Sein noch jüngerer Bruder, der Benjamin, der ist geboren worden und dabei ist die Mutter von Benjamin gestorben. Sein Vater Jakob Israel hatte zwei Frauen und zwei Nebenfrauen. Das erkläre ich jetzt nicht detailliert, was das ist oder so. Wir befinden uns in einer völlig anderen Kultur, in einem völlig anderen Kontext. Aber diese Frau, die hat er eigentlich geliebt. Das befürchten wir ja immer irgendwie, wenn es mehr als eine Frau gibt, dass das irgendwie schwierig ist, irgendwie beide gleich zu lieben. Und diese eine Frau ist also gestorben bei Benjamins Tod. Und in Josef hat also Jakob seine verstorbene Frau gesehen und all das, was mit ihr so verbunden war. Und das war sein Herzschlag, war eben Josef und dann eben auch so ein bisschen der Benjamin, aber hauptsächlich der Josef. Und der Josef ist großgezogen worden in einem Umfeld, in dem harte Arbeit wichtig war. Es war eine nomadische Familie, die mit ihrer Händearbeit ihr Geld verdient hat und versucht hat, sich zu wehren gegen all das, was so dieses Umfeld an Schwierigkeiten mit sich bringt. Es war ein kriegerisches Umfeld. Wir hören ein paar Geschichten, wie schnell Leute auch sterben konnten in bestimmten Geschichten. Und in diesem Umfeld ist aber der Josef total geschont worden. Also der Josef, einige von uns Älteren kennen noch diesen Ausdruck, ist mit einem goldenen Löffel geboren worden. Ja, also so war sein Standing in dieser ganzen Familiengeschichte drin. Und seine Brüder haben ihn dafür gehasst. Also ich verstehe das total gut, weil das ist eigentlich meine Familiengeschichte. Ich bin der Jüngste von 7 Geschwistern und aus irgendeinem unerfindlichen Grund hat meine Mutter beschlossen, dass ich der Beste und Netteste und Schönste bin. Und mein 3 Jahre älterer Bruder war irgendwie der doofe, böse, schwierige, irgendwie sowas. Wenn man so behandelt wird ein paar Jahre lang, dann findet man sich auch irgendwann in seine Rolle ein. Und meine Geschwister haben mich gehasst. Das fanden die irgendwie ätzend. Ja, also mich zu ärgern war eigentlich immer verhältnismäßig wichtig, um eine gewisse ausgleichende Gerechtigkeit zu schaffen im Leben. Nur, dass meine Geschwister eben in einem zivilisierten Umfeld groß geworden sind. Also halbwegs zivilisiert. Also das Schlimmste, was mir passiert ist, ist, dass mein Bruder irgendwann mal eine Glasscheibe eingeschlagen hat, weil er mich vermöbeln wollte. Und irgendwie musste er zu mir und da uns trennte eben dieses Glas. So, ne? Also das war das Schlimmste, was mir passiert ist. Also das fühlte sich zwar sehr existenzbedrohend an, aber war es wohl nicht. Bei Josef war das anders. Irgendwann waren seine Brüder so sauer, dass sie ihn verkauft haben in die Sklaverei. Und Sklaverei war nicht witzig. Sklaverei ist nie witzig. Dort dann in Ägypten in die Sklaverei verkauft, gelingt ihm Karriere, was in der antiken Sklavereiumfeld ein bisschen leichter war als das, was wir so häufig kennen. Wenn wir Sklaverei hören, dann denken wir häufig so an Roots, an schwarze Sklaverei irgendwie in Nordamerika. Die antike Sklaverei war so verbreitet, dass es gar nicht anders möglich war, als Sklaven auch manchmal sehr verantwortliche Jobs zu geben. Wir wissen von Rom, dass die irgendwann mal ihre Sklaven gekennzeichnet haben. Also die mussten ein Zeichen tragen. Das haben die ganz schnell wieder abgeschafft, weil man auf einmal sehen konnte, dass in Rom mehr Sklaven als Nicht-Sklaven waren. Und dann ist ihnen aufgefallen, es ist vielleicht keine gute Idee zu zeigen, dass das Sklaven sind. Ne? Die könnten ja auf die Idee kommen, zu merken, dass sie mehr sind. Also so ist es in Ägypten gewesen. Und Josef macht Karriere. Diese Karriere macht ihn leider sehr begehrenswert für eine freie Frau, für die Frau seines Herrn, seines Besitzers. Die will mit ihm Sex, er will aber nicht und letztlich haut sie ihn in die Pfanne, bringt ihn ins Gefängnis. Im Gefängnis verbringt er viele Jahre, kommt dann durch letztlich Gottes Eingreifen aus der ganzen Sache wieder raus und kaum aus dem Gefängnis raus wird er zum zweitmächtigsten Mann Ägyptens. Er ist die rechte Hand des Pharaos, wie es so schön heißt. Ich weiß immer nicht, ob das so wirklich so ein ganz toller Job ist, die rechte Hand eines Diktators zu sein, aber gut. Also für ihn war das ein gutes Ding. Und weil er diese Position hatte und weil er von Gott Weisheit bekommen hatte für bestimmte Fragen, war er dann in der Lage, den Reichtum Ägyptens so zu verwalten, dass als es zu einer großen Hungersnot kam in der ganzen Levante, im ganzen nahöstlichen Raum, und im Großraum Ägypten und das, was wir heute unter Syrien, Irak, Israel, Libanon so einordnen würden, dass es da zu einer großen Hungersnot gekommen ist, hatte Ägypten Getreide wegen Josefs Vorsorge. Und in diesem Zuge sind dann seine Brüder, die ihn lange für tot oder zumindest für ordentlich verwahrt irgendwo gehalten haben, sind dann nach Ägypten gekommen, begegnen ihrem Bruder, erkennen ihn erst nicht, er zeigt sich nicht. Die hatten damals geschorene Köpfe und haben dann Perücken aufgesetzt. Ist ja später dann bei den Franzosen auch nochmal Mode gewesen. Und in diesem Zusammenhang gibt es dann so ein Zusammenspiel über mehrere Kapitel in der Bibel, das am Ende eben damit seinen Abschluss findet, dass die gesamte Familie, aus der Josef kommt, nach Ägypten übersiedelt und dort ein sicheres Umfeld vorfindet, weil eben Josefs Hand sie schützt. Sie können raus aus dem Hunger, sie müssen nicht befürchten, Hungers zu sterben. Irgendwie ist alles gut. So, und jetzt geht es Jahrzehnte weiter. Also, ne, das ist die Lebensgeschichte Josefs und die ist irgendwie verfilmbar, ist es auch ein paar Mal passiert. Und jetzt ist er ein älterer Mann und sein Vater Jakob stirbt. Im ersten Buch Mose, Kapitel 49, da ist ein Teil dieses Segens, den spricht er über all seinen Kindern aus. Und da nehme ich jetzt mal nur einen Teil von Vers 25. Das ist ein Segen, den er über Josef ausspricht. Gott, der Gewaltige, ist es, der dir hilft. Dich segnet deines Vaters Gott. Er gibt dir Regen aus dem Himmel, gibt Quellen aus der Erdentiefe. Regen und Quellen sind anders als in Hamburg ein Segen in diesen Gegenden. Jakob segnet Josef, spricht Segen über ihm aus. Und in der damaligen Kultur ist der väterliche Segen enorm wichtig, enorm tief in dem, was es in Leuten verankert. Ein Stück weit ist es ja heute noch so. Manche Sätze unserer Eltern gehen uns ja vielleicht Jahrzehnte nach. Manche Sätze machen uns ein warmes Herz. Andere Sätze haben uns ganz schön in die Gänge gesetzt, weil wir dem widersprechen wollten mit unserem Leben, was da über uns gesagt wurde. Und andere Sätze haben den einen oder anderen vielleicht gebunden und gebrochen. Jakob spricht Josef Segen zu. Und das Erste, wenn ich darüber nachdenke, den Spiegel zu richten, ist, dass ich mir immer wieder klar bin, wer bin ich heute wegen meiner Geschichte? Wer bin ich heute wegen meiner Geschichte? Und wer ich bin, das ist eins der Dinge, die ich in den letzten Jahren, glaube ich, mehr gelernt habe, als ich das so in den ersten Jahren so immer verstanden habe, wer ich bin. Der Einzige, der mir das beantworten kann, ist Gott. Es gibt eine Menge Leute in meinem Umfeld, die irgendwie versuchen zu definieren, wer ich bin. Es gibt eine Menge Geschichte in meinem Umfeld, die versucht zu definieren, wer ich bin. Aber der Einzige, der das Recht hat, mich zu definieren, der Einzige, der das Recht hat zu sagen, wer ich bin, ist Gott. Irgendwann im Laufe meines Lebens habe ich beschlossen, dass mein Leben Gott gehören soll. Und gehören heißt ja schlicht und ergreifend, ich gebe es aus meiner Hand und gebe in die Hand eines anderen, in die Hand Gottes. Und damit ist er derjenige, der jetzt sagen kann, was denn das für ein Leben ist. Ich habe dieses Recht abgegeben. Und in der Bibel finde ich dann ganz viel über das, was Gott über Menschen sagt, die ihr Leben Gott gegeben haben. Ich bin gerettet. Ich bin heilig, was immer das auch heißt. Ich bin freigesprochen von meiner Schuld. Es gibt diese schöne Formulierung, ich bin ein Königskind. Also die ein bisschen romantisch als ich veranlagt sind, ich bin ein Prinz und einige hier eine Prinzessin. Ich weiß, dass dem einen oder anderen das jetzt das Herz öffnet. Es ist nicht ganz so meine Filmebene, aber ich glaube, dem einen oder anderen hilft das jetzt. Wenn ich in die Bibel reingucke, dann steht da, dass ich ein Priester Gottes bin. Also einer bin, den Gott eingesetzt hat, um zwischen Menschen und Gott eine Verbindung herzustellen. Und das meint jetzt nicht mich als Pastor, sondern es meint mich als Christ. Pastor ist kein Priester. Ich bin ein König in dieser Welt. Ich bin von Gott eingesetzt in dieser Welt, Gottes Willen umzusetzen. Mein Königtum ist nicht meins, sondern seins, aber so werde ich in der Bibel beschrieben. Wenn wir durch das Neue Testament durchblättern, dann ist das fast Seite für Seite, dass Gott mir etwas zuspricht, was viel, viel größer ist als das, was Jakob hier dem Josef zuspricht, wer ich bin. Wer ich bin. Was mein Platz ist in dieser Welt. Was Gott sieht, wenn er mich sieht. Wenn wir den Rückspiegel richten, wenn wir uns überlegen, was war gewesen und wie bin ich hier hingekommen, wo ich heute bin, dann müssen wir sehr aufpassen, dass wir nicht denselben Blick auf unser Leben haben wie unsere Nachbarn. Nicht denselben Blick auf unser Leben haben wie unsere Arbeitskollegen. Sondern Gott beansprucht tatsächlich zu sagen, ich erkläre dir, wer du bist. Ich erkläre dir, wo du heute stehst. Das erklärt dir nicht dein Bankkonto, das erklärt dir nicht dein Beziehungsnetz, das erklärt dir nicht der Blick auf deine Fähigkeiten oder irgendwie sowas, sondern ich, dein Vater im Himmel, ich sage dir, wer du als mein Sohn, wer du als meine Tochter bist. Kein anderer hat das Recht dazu. Für manche von uns ist das bedrohlich. Für die meisten von uns, umso mehr wir die Augen aufmachen, ist das gute Nachricht. Ist das Hoffnung und Perspektive. Es vergeht noch ein bisschen Zeit. In der Bibel jetzt gerade mal ein Kapitel, aber da liegen ein paar Jahre dazwischen. Nein, das stimmt nicht. Das, was jetzt kommt, ist noch direkt anschließend. Aber Jakob stirbt dann. Und im ersten Buch Mose Kapitel 50 heißt es dann weiter, ich lese es jetzt erstmal einmal im Stück und dann gehe ich das nochmal so in Teilen durch. Weil nun ihr Vater tot war, gerieten die Brüder Josefs in Sorge. Wenn Josef uns nun nichts mehr nachträgt, sagten sie zueinander, sonst wird er uns jetzt heimzahlen, was wir ihm einst angetan haben. Sie ließen Josef ausrichten, man merkt, ne, Josef ist ganz, ganz oben, ne, und sie ließen Josef ausrichten, ne, also die haben im Vorzimmer angerufen und gesagt, könntest du bitte vielleicht, oder sie, ne, dem Chef und so. Dein Vater hat uns vor seinem Tod die Anweisung gegeben, bittet Josef, dass er euch verzeiht und euch nicht nachträgt, was ihr ihm angetan habt. Deshalb bitten wir dich, verzeih uns unser Unrecht. Wir bitten dich bei dem Gott deines Vaters, dem auch wir dienen. Als Josef das hörte, musste er weinen. Danach gingen die Brüder selbst zu Josef, warfen sich vor ihm zu Boden und sagten, wir sind deine Sklaven. Aber Josef erwiderte, habt keine Angst. Ich werde doch nicht umstoßen, was Gott selbst entschieden hat. Ihr hattet Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Denn er wollte auf diese Weise vielen Menschen das Leben retten. Das war sein Plan und so ist es geschehen. Habt also keine Angst. Ihr könnt euch auf mich verlassen, ich werde für euch und eure Familien sorgen. So beruhigte Josef seine Brüder und gab ihnen wieder Mut. Denen geht die Muffe. Bis jetzt war das so, dass klar war, dass Josef sich nicht an seinen Brüdern rächen würde, allein um seines Vaters willen. Das Gemetzel konnte eigentlich erst jetzt beginnen, wo der Vater tot war. Jetzt endlich wäre es an Josef und wäre es ihm möglich, ohne großartig Ärger zu kriegen, einfach mal reinen Tisch zu machen. Und deswegen diese ganze Aktion. Aber wie ist eben Josefs Reaktion? Vers 19, Josef erwiderte, habt keine Angst, ich werde doch nicht umstoßen, was Gott selbst entschieden hat. Ich werde doch nicht umstoßen, was Gott selbst entschieden hat. Josef sagt, meine ganze Lebensgeschichte, das Gute und das Schlechte, meine guten und meine schlechten Entscheidungen, all das, was mit mir geschehen ist, was ich erlitten habe und das, was ich getan habe, all das war in Gottes Hand. Ich werde nicht umstoßen, was Gott entschieden hat. Ich werde mich jetzt nicht davon abwenden und werde mich hineinflüchten in ein Wenn, hätte und könnte und hätte ich nicht und so weiter. Nein, Josef ist so angekommen in seinem Leben, ist so angekommen in dem, wo er heute steht, dass er sagt, alles, was heute ist, das hat Gott so geschehen lassen. Das hat Gott bis heute so getan. Und ich werde jetzt nicht korrigieren, was damals ich hätte vielleicht anders machen sollen oder was hätte anders laufen sollen. Und jetzt biege ich da nochmal irgendwie rum und fange nochmal neu an oder irgendwie sowas. Ne? Sondern nein, ich nehme die Dinge, wie sie eben heute sind. Und er kann das tun, weil er sagt, wichtig ist doch, dass Gott mich hält. Ich muss mein Leben gar nicht gestalten. Ich muss mein Leben nicht in die Hände nehmen. Ich muss das nicht alles komplett machen. Nein, ich bin in Gottes Hand. Wenn ich in den Rückspiegel gucke, dann gehört das mit zum Schönsten, was einem geschenkt sein kann, zurückzugucken und auszusteigen aus den Konjunktiven. Was wäre, wenn? Was wäre, hätte ich damals? Was wäre so? Dieser ganze Mist, das hilft niemand. Das hilft niemand. Wir sind hineingestellt in das Heute, Hier und Jetzt. Ein Teil des Rückspiegelrichtens ist zu sagen, es ist so, wie es ist. Es ist so, wie es ist. Das ist eben die Geschichte, meine Geschichte bis heute. Aber ich erinnere nochmal an das, was ich vorhin gesagt habe. Meine Geschichte bis heute definiert mich nicht. Das, was ich in den letzten Jahrzehnten getan habe, was mir in den letzten Jahrzehnten passiert ist, bis heute hin, das sagt nicht, wer ich bin. Wer ich bin, das sagt mein Vater im Himmel. Und weil ich der bin, der ich bin, weil mein Vater das sagt, kann ich umso entspannter und versöhnter in meine Vergangenheit blicken. Ich kann umso ausgeglichener zurückschauen und auch das Böse und das Dunkle und das Tiefe anschauen und sagen, ja, so war's. So war's. Und wenn wir im Bild des Autos bleiben wollen, man kann auch gut mit Beulen und allem anderen fröhlich Auto fahren. Also, wenn man nicht zu deutsch ist. Ihr hattet Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet, denn er wollte auf diese Weise vielen Menschen das Leben retten. Das war sein Plan und so ist es geschehen. Das ist eine von diesen Versen, die wir als Christ ein bisschen länger unterwegs ist, den hat man irgendwann mal mitgekriegt, irgendwann gehört und irgendwie das ist so einer von diesen Sätzen, der so ein bisschen so hängen bleibt, ne? Also, aber ich glaube wirklich, dass das zu den Sachen gehört, die gut ist, wenn wir sie in unsere Schatztruhe irgendwie mit reinnehmen. Menschen hatten Böses vor, Gott aber hat Gutes vor. Das ist so. Wir leben in einer Welt, in der Menschen es nicht immer nur gut mit uns meinen. Also, manchmal sind es die eigenen Eltern oder die eigenen Kinder. Manchmal sind es Kollegen, manchmal sind es Freunde, manchmal sind es, wir sind nicht auf dem Ponyhof. Und wir waren auch nicht auf einem Ponyhof im Laufe unseres Lebens, sondern wir waren im realen Leben und wir sind im realen Leben. Und auch das gehört irgendwie zu einem versöhnten heute, hier und jetzt sein, zu sagen, Menschen hatten Böses vor. Ja. Gott hat Gutes mit mir vor. Ich werde nicht in dem Bösen, was Menschen getan haben oder was Menschen heute tun, werde ich nicht auf verquere Art und Weise Rückschlüsse auf Gottes Charakter zulassen. Sondern Gott ist gut. Gott ist gut. Menschen hatten Böses vor, aber Gott hat Gutes vor. Und ich weiß, dass das, was Gott will, nicht völlig ungebrochen in dieser Welt seinen Ausdruck findet, auch nicht in meiner kleinen Welt ungebrochen seinen Ausdruck findet. Aber ich weiß, dass es Gottes guten Willen gibt für mich. Das gehört für mich dazu, zu sagen, hey, ich träume mich auch nicht in einen Ponyhof. Ich träume mich auch nicht an irgendwas, wo ich sage so, ja, wenn das und das so und so anders wäre, dann wäre die Welt gut. Dann wäre meine Welt gut. Es gehört für mich zu den Dingen, die mir sehr geholfen haben, weil ich das irgendwann mal so richtig begriffen habe, was da steht. Am Anfang des Römerbriefes schreibt Paulus mal, dass es ein Teil des Richtens Gottes über uns ist, wenn er uns sozusagen den Sehnsüchten unseres Herzens ausliefert. Dass es ein Teil des Gerichtes Gottes ist. Wenn er das, was wir uns so wünschen und sehnen, wenn wir zu dem so völlig ungehinderten Zugang haben, dann wird es richtig schwierig. Weil dann merken wir auf einmal, was uns fehlt und was wir brauchen und was eigentlich notwendig wäre, um glücklich zu sein. Und also irgendwie so diese ganzen Geschichten. Es ist ein Segen und es ist ein Teil der Bewahrung Gottes, dass er uns nicht ungehinderten Zugang zu unserem Herzen gibt, sondern dass es da Einschränkungen gibt, dass wir von Gott behütet und bewahrt werden, ein Stück weit vor uns selbst. Wohl dem, der in die Zukunft geht und sagt, ja, das Leben ist so, wie es ist. Das Umfeld, in dem ich bin, das ist das Umfeld, in dem ich bin. Und in diesem Umfeld bin ich gefordert. Nicht in einem erträumten anderen Umfeld. In diesem Umfeld bin ich gefordert. Hier ist mein Platz. Habt also keine Angst. Ihr könnt euch auf mich verlassen. Ich werde für euch und eure Familien sorgen. So beruhigte Josef seine Brüder und gab ihnen wieder Mut. Ich könnte jetzt das auch fromm formulieren, und so segnete Josef seine Brüder. Denn das ist es. Die hatten Todesangst. Die hatten Todesangst für sich und ihre Frauen. Die hatten Todesangst für sich und ihre Kinder. Die wussten nicht, was wird Josef jetzt tun. Er hat doch alles gegen uns in der Hand. Er hat die Möglichkeiten, uns zu vernichten. Und vielleicht wird er es tun. Die sind nicht abends fröhlich eingeschlafen, weil sie nie wussten, was in dieser Nacht passieren könnte. Wenn wir den Rückspiegel richten, dann gehört das, glaube ich, mit zu den Dingen dazu, dass wir Vergebung aussprechen, dass wir Segen aussprechen, dass wir Leuten auch sagen, ich will dir das nicht anrechnen. Ich will dich nicht an dem festhalten. Ich will dir das nicht nachtragen. Ich arbeite nicht daran, dich zu vernichten. Jahre vergehen. Jetzt kommen wir endlich dahin, wo ich vorhin schon mal kurz ansetzte. Jahre vergehen. Und dann heißt es in Vers 24 und 25, immer noch im selben Kapitel, als Josef sein Ende kommen fühlte, sagte er zu seinen Brüdern, Gott wird euch nicht vergessen. Er wird euch aus diesem Land wieder in das Land zurückbringen, das er Abraham, Isaak und Jakob, also seinem Urgroßvater, seinem Großvater und seinem Vater, mit einem Eid versprochen hat. Wenn das geschieht, dann nehmt auch meine Gebeine von hier mit. Also packt meinen Sarg und nehmt den mit. Die Brüder mussten es Josef schwören. Dann starb er im Alter von 110 Jahren. Sein Leichnam wurde einbalsamiert und in Ägypten in einen Sarg gelegt. Also wenn ihr euch den Auszug der Israeliten aus Ägypten vorstellt, 400 Jahre später, dann hatten die da so einen Sarkophag, ein paar Leute auf ihren Schultern, weil Josef gesagt hatte, vergesst mich nicht, wenn ihr geht. Ja, nicht, dass ich hier alleine liegen bleibe, wäre ja schade drum. Josef war in der Lage, im Heute, hier und jetzt zurückzublicken, in einer versöhnten Art und Weise. Und weil er zurückblicken konnte und das mit Gott tun konnte, weil er von Gott eine Schau hatte, konnte er in all dem etwas sehen, was in die Zukunft weist. Er konnte in der Vergangenheit Spuren Gottes sehen, die ihn befähigt haben zu sagen, und übrigens, für morgen und übermorgen ist das wichtig. Lasst bloß nicht meinen Sarkophag hier stehen. Ich will, dass der mitkommt. Josef ist hier 110 Jahre alt. Mein Opa ist 107 geworden. Also das ist so auch das Alter, wo man wirklich langsam das Ende kommen naht. Ne? Das ist dann, da schreibt man nicht mal plötzlich und unerwartet in irgendwelche Todesanzeigen rein. Versöhnt mit der Vergangenheit umgehen, heißt eben auch zu sagen, ich habe in meinem Leben nicht das geschafft, was ich für mein Leben gewünscht hätte. Und das ist super, wenn man das sagen kann. Wenn man damit auch mal abschließen kann und sagen kann, das brauche ich auch gar nicht. Das ist vielleicht die Generation nach mir. Oder die übernächste Generation, die Dinge sehen wird, die ich noch nicht sehe. Die ich auch nicht mehr sehen werde. Das werde ich nicht mehr geschenkt bekommen. Das hat auch was damit zu tun, dass ich mit der Vergangenheit in einer guten Art und Weise umgehe, dass ich nicht sage, oh, ich sehe jetzt all das, was nicht geworden ist und jetzt sterbe ich und ich werde das nie sehen. Und Josef würde sagen, das ist nicht schlimm, das wird passieren. Gottes guter Wille wird passieren. Vielleicht nicht in meiner Generation, vielleicht nicht in der nächsten Generation. Gut, dann mag es später sein. Wohl dem, der nicht an Projekten arbeitet, die, wenn er so ein bisschen klar bei Kopf ist, weiß, das Projekt werde ich nicht mehr abschließen. Ich werde nicht mehr den Schlussstrich unter dieses Projekt hinein. Ich bin nur einer in einer Kette. Vielleicht da konnte ich was starten, vielleicht konnte ich an einer bestimmten Stelle was weitermachen. Aber ich werde nicht mehr die letzte Frucht von all dem sehen. Super. Manche von uns erleben das ja so ein ganz kleines bisschen beim Aufziehen von Kindern, wo man merkt, so, ne, es gibt so die eigene Gebrochenheit im Herzen, die eigenen Begrenzungen von dem, was man irgendwie spürt, so das geht von mir aus und das geht nicht von mir aus. Und man merkt so, das könnten meine Kinder vielleicht besser hinkriegen, vielleicht gesünder hinkriegen. Und dann guckt man, wie sie größer werden und sagt sich, gut, vielleicht meine Enkel. Aber nicht in Bitterkeit, nicht in Zorn, nicht verknotet, sondern sagen zu können, hey, dass ich heute hier bin, wo ich bin, das verdanke ich Gott. Und mit verdanken meine ich auch die schwierigen Sachen, auch die schlimmen Sachen, auch die komischen Sachen, dass ich sagen kann, es ist so, wie es jetzt ist. Und trotzdem stehe ich jetzt heute hier und stehe hier mit Gott. Und stehe hier und Gott redet all das Gute über meinem Leben, was er eben über einen Menschen sagt, der ummantelt ist von der Liebe Gottes. Und stehe hier und bin frei, nach vorne zu gucken und zu sehen, okay, was mir noch geschenkt wird, wird mir geschenkt. Was mir nicht mehr geschenkt wird, wird anderen geschenkt. Auch gut. Auch gut. Ich muss nicht mit 3 Armen in das Füllhorn des Glücks greifen, damit ich ein Lächeln auf mein Gesicht kriege. Nein, brauche ich nicht. Mein Glück ist mein Gott. Mein Glück ist mein Vater. Und er hat für mich Geschichte, Gegenwart und Zukunft in seinen guten Händen. Was brauche ich mehr? Ich bete mit uns.